Autos und Züge entgleisen lassen oder irgendwo gegenfahren lassen, so eher auf dieser Ebene. Das findet natürlich so nicht statt, nicht in diesem großen Stil, aber nur weil es jetzt nicht stattfindet, heißt es ja nicht, dass das nicht technisch möglich ist. Und wenn es technisch möglich ist, dass das vielleicht jemand auch dann halt im Blick hat, das vielleicht mal zu tun. Den Leuten die Angst zu nehmen, den Leuten zu sagen, es ist nicht Harry Potter, der da in deinem iPhone sitzt, der das macht, sondern da haben sich Leute was überlegt, das sind Ingenieursleistungen, die dahinter stecken, und zwar in dem und dem, habt da mindestens Respekt vor, aber glaubt nicht alles, was da passiert. Kann auch sein, dass es von Menschen gemacht ist, da Fehler gemacht worden sind, gerade was Software angeht, und jetzt KI, da muss man das sowieso nochmal extra trainieren.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit wieder herzlich willkommen zum Human Firewall Podcast, zu dem ich heute Thomas Hemka begrüßen darf. Und Thomas und ich kennen uns eigentlich schon recht lange, sehen uns aber immer nur sporadisch. Dazu wollen wir gleich mal auch einsteigen. Aber er ist ein echtes Urgestein. Entschuldigung, Thomas, aber man muss es so sagen, du bist seit fast 30 Jahren in der Cybersicherheitsbranche unterwegs. Warst bei Symantec, warst bei der PGP, also wirklich die Anfangsschritte der E-Mail-Verschlüsselung. Jetzt aktuell bei der Deutschen Cybersecurity-Organisation, also DCSO, unterwegs, und da leitest du den Bereich der Threat Intelligence. Du bist extrem aktiv in der Community, du gehörst auch zu den Gründungsmitgliedern des IC Squared Chapters in Deutschland, deshalb wollen wir auch gleich zum Thema Ausbildung nochmal sprechen, und kennst dich, glaube ich, einfach, es gibt, glaube ich, keinen Bereich, in dem du dich nicht auskennst. Aktuelle Angriffe, da wollen wir auch drüber sprechen, und damit begrüße ich dich ganz herzlich hier, Thomas, willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank, Niklas, für die Einladung, und schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich total.
Ja, cool. Ja, ich muss eigentlich gleich schon mal vorab sagen, wir haben uns, glaube ich, vor 5 Jahren das allererste Mal getroffen in San Francisco. Ne? Du hast mich da vorgestellt, hast mir ja Letzte Woche nochmal gesagt. Da gab es uns fast noch gar nicht. Und wir waren zusammen, glaube ich, mit dem Teletrust-Verband, waren wir in San Francisco auf der RSA-Konferenz unterwegs und waren in dieser deutsch-amerikanischen Cybersicherheits-Workshop-Konferenz, was da jedes Jahr veranstaltet wird, ne?
Genau, also der Teletrust veranstaltet ja mit amerikanischen Partnern, meistens ist es die Deutsch-Amerikanische Handelskammer oder auch das German-American Business Chapter oder Association heißen die, glaube ich, immer dieses Deutsch-Amerikanische Cybersicherheitsforum am Tag vor dem Beginn der eigentlichen ESA-Konferenz. Mittlerweile ist es so ein bisschen überlappend, weil die ESA-Konferenz sich so ein bisschen verschoben hat, und zu diesem Event gehört halt immer so eine Podiumsdiskussion, wo sich dann halt auch wirklich ein bisschen eher so geopolitisch ausgetauscht wird. Da hatten wir auch schon interessante Leute, wie sich Howard Schmidt, der leider schon gestorben ist, oder Donna Dodson, die damals das NIST Cyber Security Framework dann entwickelt hat. Und ja, dann so eine Art Pitching von deutschen IT-Security-Startups oder IT-Security-Companies, die gute Ideen haben, um dann in den amerikanischen Markt da einzutreten und da Leute zu gewinnen, die dann investieren oder halt vielleicht als Partner auftreten und so. Und in dem Zusammenhang seid ihr dann damals da aufgetreten, und ich habe noch gedacht, ja, cool, vor allem den Ansatz, dass man das von der, ich sag mal, Problemstellung aus Anwendersicht heraus sieht, wie ihr das da gemacht habt, und vielleicht nicht diesen technologischen Bereich so sehr sieht. Da habe ich mich auch ein bisschen wiedergefunden, weil ich natürlich auch jetzt nicht studierter Informatiker bin, sondern auch irgendwie auf einem anderen Weg in diesen Bereich reingekommen bin. Mhm. Und das fand ich spannend, und deswegen habe ich mich auch daran erinnert. Ich habe das natürlich ein bisschen verfolgt, was ihr dann so gemacht habt, und von irgendwie, weiß nicht, 2 Leuten zu 400 oder was, keine Ahnung, also unfassbar.
Über 500 mittlerweile, ja.
Über 500, unfassbar in der kurzen Zeit. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal, fand ich echt, echt cool.
Danke, danke. Ja, ich erinnere mich auch noch ganz speziell an den Kern des Vortrags, und da ging es nämlich um anonyme Phishing-Simulationen. Mhm. Und das war damals etwas, also da hat gar keiner drüber gesprochen. Nee. Wir haben alle mal gesagt, also insbesondere die Amerikaner, muss man tatsächlich auch sagen, ja, wir machen hier diese Phishing-Tests einmal im Jahr, und dann werden alle getestet, und dann klickt man da drauf, und dann sehen wir aber auch vor allem, wer wo klickt. Und dann haben wir damals, also aus psychologischer Perspektive, aber auch aus DSGVO-Perspektive, haben wir damals gesagt, ja, Moment mal, das kann man doch auch eher so ein bisschen angstfreier machen, und wir machen es anonym. Und das habe ich im Kern da gepitcht, aber das, ja, ich weiß gar nicht, ob das auf so viel Interesse gestoßen ist, damals zumindest.
Ja, also weiß ich auch nicht, aber ich fand die Idee gut, und ich glaube auch, dass sich das irgendwie durchsetzt. Es ist ja auch dann klar geworden durch verschiedene Untersuchungen, dass es irgendwie keine so super gute Idee ist, Leute dadurch lernen zu lassen, dass man denen zeigt, wie blöd die sind.
Genau.
Und das hat mich immer schon bei Phishing-Exercises furchtbar auch aufgeregt, muss ich sagen. Hatte da auch schon ein paar interessante Diskussionen in der Vergangenheit. Da fand ich euren Ansatz eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Also das hat mir dann gut gefallen. Aber ich wollte jetzt auch nicht jetzt zu sehr Werbung für euch machen, aber alles gut.
Ja. Sonst hätte ich noch angefügt. Also man sieht es, dass wenn man es kontinuierlich macht und gerade eben so edukativ, dann ist es spannend. Aber jetzt haben wir eigentlich das Eis schon gebrochen, aber wir wollen trotzdem ganz kurz noch unsere Icebreaker-Fragen durchgehen, wie wir das immer machen. Und deshalb bitte ich dich einmal ganz spontan zu antworten und dich für eine Seite zu entscheiden. Und das passt, weil ich bin heute ein bisschen, wir sind hier früh unterwegs, ich bin müde, weil wir hatten die Digital X in dieser Woche. Mhm. Aber dich möchte ich fragen, bist du eher Frühaufsteher oder Langschläfer?
Das ist echt eine gute Frage. Eule oder Lärche, ne? Also ja. Ich würde mich als, also es ist blöd, aber ich würde mich eher als beides bezeichnen. Es kommt auf die Umstände an. Ich bleibe gerne lange im Bett liegen, so ist das nicht. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich früh aufstehen muss, weil die Umstände das ermöglichen, dann freue ich mich total drüber, wenn ich früh aufgestanden bin. Dann stehe ich auch gerne früh auf. Also Beispiel Rennradfahren irgendwie im Sommer in Südfrankreich um 6 Uhr morgens los. Super. Es gibt nichts Schöneres. Ist das Beste.
Ich bin auch extrem zum Morgenmensch geworden, aber ich versuche trotzdem auch eine gewisse Schlafdauer zu bekommen. Ja. Bücher oder Podcasts?
Es ist natürlich total undankbar, wenn Leute dann sagen, beides. Ja, also ich würde gerne noch mehr Bücher lesen. Höre in der Tat, also was den zeitlichen, also die Konsumptionszeit, Konsumierungszeit angeht, sind es eher Podcasts momentan. Ja.
Wie kommunizierst du lieber im Arbeitsalltag? E-Mails oder Telefonat?
Slack.
Ah, okay. Na, ja, gut.
Ja, das ist für mich die beste, also ich will jetzt auch nicht Werbung für Slack machen, aber ich habe.
Es gibt ja auch noch Teams, das muss man einfach sagen. Ne?
Ja, Teams ist auch in Ordnung halt, nutze ich auch, aber ich habe alles integriert über diese Apps und ich kann damit alles machen. Ich brauche echt quasi nur diese eine App und kann davon aus überall hingehen, zu Jira, Confluence, zu meinem Kalender, zu eben Leute anrufen, Huddles aufmachen, mit den Leuten bin ich auch physisch, beziehungsweise halt in Echtzeit zu kommunizieren. Das ist wirklich die beste Office-Organisation, die ich je hatte, muss ich sagen. Insofern.
Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu dem Thema, wenn wir über die PGP sprechen wollen. Mhm. Das Problem ist natürlich, es nutzt nicht jeder und deshalb kann man es eben nicht für alle Cases benutzen. Ne? Deshalb brauchen wir E-Mail dann eben doch noch.
Absolut.
Dann, was ist entscheidender im Kampf gegen Cyberbedrohung? Technik oder Psychologie? Aber das ist eigentlich eine böse Frage, weil...
Technik.
Ja.
Also da muss ich mich dann entscheiden. Es ist Technik, ja.
Ich bin auch immer der Meinung, also diese Diskussion kommt ja immer so ein bisschen auf. Manchmal, also wenn wir irgendwie auf Vorträgen sind oder so, dann kommt ja manchmal auch die Frage, ja gut, aber jetzt machen wir hier Security Awareness und dann können wir alles andere abschalten. Und dann sage ich immer, Moment mal, wo kommt denn eigentlich dieser Gedankengang her? Es ist ein wichtiger Zusatzbaustein, den wir zugegebenermaßen in der Vergangenheit ein bisschen vernachlässigt haben. Aber es würde ja niemand sagen, ja super, jetzt haben wir E-Mail-Security und jetzt schalten wir unser EDR deshalb ab. Ne? Wir brauchen eine Multi-Layer-Strategie, um uns abzusichern. Und da ist der Faktor Mensch ein Faktor, sind technische Barrieren andere Faktoren. Aber das eine zu machen und dann braucht man alles andere nicht mehr, ich glaube, das ist eine nicht zielführende Diskussion.
Nein, wenn ich mir diese Zahlen dann auch angucke, also gibt es ja von Sahns oder so auch dann diese Studien, was am meisten hilft. Und natürlich ist es so, aktualisierte Systeme, die vernünftig konfiguriert sind und gepatcht sind, ne, die haben 90% der Angriffe werden dadurch abgewehrt oder sogar mehr als 90%. Das heißt, das ist Technik, die ich da einsetzen muss, um das Wichtigste dann schon zu beheben. Problem ist ja meistens, dass die letzten, sagen wir mal, 10 oder vielleicht auch bei einigen, wenn es so um APT-Angriffe gibt, die letzten 2% dann teilweise entscheidend sind. Und da ist natürlich klar, da kann ich nicht immer alles richtig machen. Und da kommen dann natürlich die anderen Sachen zum Tragen, zum einen irgendwelche sophisticated Detektions- oder auch Abwehrtechnologie, aber vor allen Dingen dann auch, wie der Benutzer damit umgeht, wenn man sich die Einfallsvektoren ansieht, dann weiß man ja, dass man da auch viel machen kann.
Mhm. Genau, und deshalb, also wenn der eine Zaun eben, weil man weiß, dass der natürlich absolut nicht hundertprozentig sicher ist, wie keine Maßnahme, dann stellt man am besten noch einen dahinter. Ne?
Ja, ich habe da auch schon eine Diskussion mit einigen CISOs gehabt, das wird dich jetzt vielleicht nicht so erfreuen, aber so von wegen, ich habe so und so viel Budget, gebe ich das jetzt für eine Security Awareness Maßnahme aus. Gut, jetzt bei NIS 2 hat sich das erledigt, weil da muss ich es ja machen halt, da ist dann halt klar, dass das Geld dann dahin geht. Oder kaufe ich mir Netzwerk Detection und Response? Und dann war meine Sage, ich kaufe dir Netzwerk Detection und Response für das Geld, da hast du mehr von. Aber das kann man natürlich auch kontrovers diskutieren. Kommt auch ein bisschen auf die Use Cases in dem Unternehmen an halt, ne, und das Bedrohungsszenario.
Ich würde jetzt argumentieren, Network Detection and Response ist wesentlich teurer natürlich. Ne?
Das meistens ja, da hast du recht. Ja, das stimmt.
Dann noch die letzte Frage. Was bereitet dir aktuell mehr Sorgen? Deepfake-Videos oder klassische Cyberangriffe? die Standardangriffe?
Momentan klassische Cyberangriffe.
Mhm. Warum sich das vielleicht ändern könnte und das Thema Desinformation, das wollen wir heute auch diskutieren, aber erst in der zweiten Hälfte. Jetzt erstmal nochmal vielleicht auf deinen Werdegang zurück. Wie gesagt, also du bist seit 1995 in der IT-Sicherheit, Cybersecurity unterwegs und hast gestartet bei PGP, also bei der, ja, dem, ich würde sagen, dem OG der E-Mail-Verschlüsselung, oder? Oder auch generellen Verschlüsselung.
Ja, genau, wobei da muss man noch ein bisschen ausholen. Also PGP gehörte, als ich den ersten Berührungspunkt mit PGP als sozusagen Produkt eines Herstellers hatte und nicht als Open Source Initiative, noch zu Network Associates hieß die Firma damals. Das ist dann später bekannt geworden unter McAfee, heißt jetzt Trellix und hat schon öfter den Namen dann geändert. Also McAfee war damals auch eine Marke davon. Die haben damals Dr. Solomons und ein paar andere Firmen gekauft. Die haben TIS gekauft, die Firewalls gebaut haben. Die haben später ein Secure Computing gekauft und alle möglichen. Und unter anderem die PGP Inc. Das war die erste Firma von Phil Zimmerman. Ich glaube, die 98 oder 99 wurde die von Network Associates gekauft, ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe. Und davor habe ich bei einem Hamburger Unternehmen gearbeitet, die eigentlich stark waren in diesem ganzen Desktop-Publishing. Apple, die hatten Quark Express und Photoshop exklusiv und so. Die Älteren unter uns erinnern sich daran. Und die hatten dann damals so eine Internet-Security oder IT-Security-Sparte aufgemacht und dann mit Firewall-Software. Es gab damals das Firewall-Toolkit und es gab auch schon ein paar kommerzielle Produkte. Dann auch so Firewalls in Hardware gegossen und dann selber vermarktet und dann eben auch Distributionspartnerschaften mit Herstellern dann geschlossen. Das war dann so 95, das sind dann so meine Anfänge gewesen. Und dazu bin ich eigentlich gekommen, weil ich das an der Uni gesehen habe, damals systematische Musikwissenschaften studiert, übrigens Psychologie als Nebenfach auch. Das ist übrigens eigentlich der Eintritt in diese Internetwelt kam darüber, weil wir so eine Arbeitsgruppe hatten, die sich mit eigentlich KI, wir haben es damals nicht so genannt, aber
neuronale Netzwerke hab ich auch noch gelernt im Studium.
Ja, mit Lisp haben wir halt so Gehirnmodelle programmiert, die die Wahrnehmung und die Rezeption von Musik simulieren sollten. Und da gab es ein paar Wissenschaftler auch in den USA, die das auch gemacht haben und mit denen wollten wir uns austauschen. Und dann waren meine ersten Berührungspunkte mit Internet noch vor World Wide Web, also das gab es da noch nicht. Und ja, wir hatten natürlich, die Musiker hatten alle entweder ein Atari, also ich habe damit auch angefangen, weil die hatte eine MIDI-Schnittstelle und sind dann relativ, dann irgendwann auf, als wir uns leisten konnten, irgendwie auf Macs umgestiegen und waren auch dann irgendwie seltsamerweise die Ersten, die irgendwie das geschafft haben, mit dem Modem sich in das regionale Rechenzentrum der Uni einzuwählen und von da aus ins Internet zu gehen. Also ja, damals gab es ja diese ganzen Mailboxen und so, also
Usenet,
und
oder?
So, und genau, und da wurde sich auch viel ausgetauscht, aber dann gab es halt Internet. Mhm. Und für mich war das irgendwie ein spannender Bereich, der sich dann für mich von einem Werkzeug, was ich genutzt habe, um meine anderen Sachen zu machen, zu so einem Selbstzweck entwickelt hat. Und dann habe ich irgendwie HTML-Kurse gegeben schnell und sowas und bin dann irgendwie da so reingewachsen. Und dann da kamen so die ersten Virenwürmer, auch teilweise Trojaner dann schon auf, Love Letter und so, das war dann ein bisschen später. Aber das hat mich irgendwie fasziniert, dass das eben so eine Mensch-Maschine-Nummer ist, wo dann auch so, ja, eben Psychologie eine Rolle spielt, wo irgendwelche, ja, nicht technischen Interessen eine Rolle spielen, dieses ganze Kriminelle, aber auch das, was Staaten da gemacht haben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie cool. Und alle Versuche jetzt mal zwischendurch mal was anderes zu machen, scheitern natürlich daran, dass ich halt, ja, auch eine gesellschaftliche Verantwortung spüre, diesen Bereich, da gibt es einfach zu wenig Leute, wir müssen das einfach weitermachen und mir macht das nach wie vor Spaß, obwohl es oftmals, wie du ja auch in dem Podcast mit Linus Neumann schon festgestellt hast, immer wieder der gleiche Scheiß ist, wo man denkt, es kann doch nicht sein.
Ja, aber die Frage hätte ich jetzt ganz, ganz deutlich gehabt. Ich meine, du hast es gerade beschrieben und hier Love You Virus. Kannst du dich daran noch erinnern, dass das zum ersten, also ich weiß, der erste Virus, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, den ich so wahrgenommen habe, das war irgendwann Anfang der 90er und da war ich ja noch ein Kind, aber ich weiß noch, dass es da dann hieß, also der hat dann so den Bildschirm aufgefressen quasi. Das war mehr so ein kleines Späßchen. Aber kannst du dich noch erinnern, dass du den, also ob das jetzt, ich meine auch Phishing gab es ja damals mit dem Aufkommen von E-Mail. E-Mail war direkt zu Anfang beim Internet ja auch mit dabei. Kannst du dich daran noch erinnern, was das da so der erste Fall war?
Gute Frage.
Also auch ganz so in deiner Wahrnehmung.
Nicht. Ja. Ich habe da eher dann die Erinnerung an diese ganzen Sachen, die jetzt so diese Hacker, diese 2600 Hacker-Stories sind, so Captain Crunch und ja, diese ganzen Sachen, weil das einfach diese Anekdoten sind, die man dann noch so in Erinnerung hat, weil die ja so lustig zu erzählen sind.
Ich habe mir irgendwie mit, ich glaube, waren wahrscheinlich 20 Jahren Verzögerung im Internet, nämlich damals Anfang der 90er, Captain Crunch-Geschichten durchgelesen. Mhm. Also die haben ja dieses Blueboxing gemacht, ne? Also Freaking.
Ja.
Und ich glaube, Freaking ist auch so die erste Spielerei mit den Worten, die dann auch zu diesem Akronym Phishing, oder nicht Akronym, aber zu diesem Kunstwort Phishing geführt hat. Und die haben, das war ja dann schon in den 70ern oder so, haben die sich ja haben sich in Telefonzellen reingesetzt und wussten, dass das über dieses Mehrtonverfahren, dass es dort auch andere Töne gibt, die dann eben technische Töne sind, die wiederum es dann zum Beispiel ermöglichen, wie ein Techniker von AT&T, einen Long-Distance-Call zu machen, aber umsonst. Und dann hatten die so kleine Boxen und die konnte man sich auch runterladen, damals dann in den 90ern, und theoretisch das dann auch mit einem Telefon verknüpfen. Das war aber technisch gar nicht möglich. Wir haben aber als Kinder einfach gedacht, ach super, wir haben diese Geschichten gelesen. Jetzt gehen wir auch in die Telekom-Telefonzelle und können dann da umsonst telefonieren. Hat natürlich
und Pfeifen, nehmen wir auch einmal diese Pfeife, ja, die in der Dingens ist mit dem...
Ja, stimmt, genau. Es gab auch so Pfeifen. Ja, ja.
Ja, das war ja Captain Crunch. Das war ja diese Pfeife, die wurde wohl offensichtlich dann in diesen Cerealien, nennt man das wohl heute, mitgegeben. Ja, und die hat halt eben auch diesen 2600-Hertz-Ton funktioniert. Ja. Und dann konnte man da einmal reinblasen, hat dann halt quasi diesen das Steuerungssignal an die Telefonzentrale gesendet und konnte dann irgendwie umsonst telefonieren.
Ja, ja. Ja, ja, und ich hatte dann später so ein digitale Version davon, wo das dann mit so Knöpfen nachgemacht wurde. Aber das war schon faszinierend, weil es war wirklich nochmal Hacking im eigentlichen Sinne.
Genau.
Vielleicht aber nochmal auf das Thema E-Mail und jetzt auch, was du zu Anfang gesagt hast, Slack. Also ich sehe so ein bisschen Parallelen zu, klar, ein Text oder ein Messenger, das ist unmittelbarer, das ist automatisierbarer, du kannst da viel mehr mitmachen. Dennoch nutzen eben nicht alle den gleichen und deshalb gibt es eben keine Anwendung, dass wir alle da jetzt mit dem gleichen Messenger miteinander dann die ganze Zeit rumchatten. Und das hat ja auch Nachteile, ne? Also auch bei Teams sieht man ja, dass teilweise dann auch ohne große Schutzbarrieren auch Externe natürlich dann irgendwie dich einfach anchatten können, was natürlich auch wieder Social Engineering begünstigt.
Keine Frage, ja.
Aber die Frage ist eigentlich, also bei E-Mail-Verschlüsselung und PGP war ja eben einer der großen Player, die das vorangetrieben haben. Das ist so ein Argument, was oft dann manchmal so, oder eine Frage, die gestellt wird. Ja, können wir nicht jetzt einfach den gesamten E-Mail-Verkehr verschlüsseln und dann haben wir zum einen Sicherheit, zum anderen haben wir auch viel schwieriger Phishing. Was ist da so schwierig dran?
Ja, ich habe da auch mal einen guten Artikel, oder was heißt, ich will mich da nicht selber loben, aber ich glaube, ich habe da mal einen treffenden Artikel zugeschrieben in der Datenschutz- und Datensicherheit, dieser Fachpublikation, für wo so quasi technischer Datenschutz diskutiert wird. Und ich glaube, der Titel war irgendwie, es kann jeder, warum macht es keiner oder so. So in der Art, also ich weiß den Titel nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr. Und es kann jeder heißt, war ja auch schon dadurch bedingt, dass in fast allen E-Mail-Clients zumindest S-MIME als Standard hinterlegt war. Bei PGP haben wir ja am Schluss so bei OpenPGP, so ist ja der Standard, war früher RFC 2440 ist dann RFC 4880 oder so geworden. Also wahrscheinlich werden mich jetzt ein paar hauen, wenn ich mich da mit Zahlen drehe habe, aber egal, nach der Neuauflage. Und S-MIME beides unterstützt. Und die Sache ist ja eigentlich relativ identisch. Man hat also ein Schlüsselpaar, also Private und Public Key, das man entweder Diffie-Hellman oder RSA benutzt, meistens RSA. Man kann auch elliptische Kurven benutzen, also alles, was halt in dieses Public-Private-Key-Krypto unterstützt und hat dann irgendwie Metadaten drumherum, die sich dann, das ist dann Zertifikat oder ein PGP-Schlüssel, das ist eigentlich beides das Gleiche. Ne? Also der Schlüssel, dieses mathematische Material gehört zu dem und dem dann vielleicht noch so Informationen herum, von wem wurde dieser Schlüssel beglaubigt, ausgestellt und so weiter. Und da sind wir bei diesem springenden Punkt, wo es dann vielleicht für einige Leute kompliziert wird. Also wenn die sich noch vorstellen können, dass so ein Public-Private-Key-Krypto ist wie ein quasi Vorhängeschloss, was ich einfach zudrücken kann. Das ist sozusagen der Public-Key und der Private-Key ist der zugehörige Schlüssel, mit dem ich es wieder aufschließen kann. Dann ist spätestens bei der Verteilung und Verfügbarkeitsmachung von diesen ganz vielen Vorhängeschlössern und auch einigen zugehörigen Private-Keys steigen die meisten Leute irgendwie aus. Die Analogie ist irgendwie nicht ganz klar. Wobei das für mich immer relativ einfach war. Wenn ich halt jemandem eine E-Mail schicken will, dann brauche ich seine E-Mail-Adresse, um ihm was zu schicken. Wenn ich ihn anrufen möchte, brauche ich seine Telefonnummer, um ihn anzurufen. Und genauso ist das mit Verschlüsselung auch. Ich brauche seine Public Key, um ihm was verschlüsselt zu schicken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, was mir damals schon gut gefallen hat am PGP, war die Idee dieses Web of Trust. Und das sehen wir heute teilweise in anderen Inkarnationen ja auch
mit
noch
mal D-Mark wieder. Oder so, ne?
Genau, und dass man einfach eben so ein Vertrauensnetzwerk aufbaut. Okay, ich sehe, Niklas vertraut dem, also kann ich dem auch vertrauen. Und ich gehe mal davon aus, dass Niklas diesem anderen halt auch irgendwie überprüft hat, also den Fingerprint von dem Key oder so jetzt technisch, aber einfach jetzt auf das normale Leben übertragen. Also dein Freund ist auch mein Freund, so nach dem Motto. Und das fand ich eigentlich super. Ich habe verstanden, warum es auch hierarchische Systeme gibt, wie bei X509, wobei da der Name schon allein abschreckend ist und die Leute sagen, was soll ich machen? X509-Zertifikat ist mir nicht, wenn man das irgendwie digitalen Ausweis genannt hätte oder so, wäre das vielleicht ein bisschen besser adaptiert worden. Aber da ist halt klar, es gibt halt eben diese eine Stelle, die macht dann eben hierarchisch das Ausstellen von diesen digitalen Ausweisen, also diesen Zertifikaten. Und beide Systeme haben sich irgendwie nicht so durchgesetzt, weil die sind beide irgendwie mit Arbeit oder mit Kosten verbunden. Und das ist das Problem. Jetzt nochmal, um abschließend auch zurückzukommen auf diese Messenger-Diskussion mit Closed Shop versus offene Standards. Und anscheinend diese Schlüsselverteilung ist halt in diesen offenen Standards eben nicht automatisiert machbar. Ich finde nach wie vor eine der besten Krypto-Implementierungen ist iMessage von Apple. Oder das war zumindest mit die erste, wo ich das dachte, super, das ist halt so quasi darunterliegend, da muss man gar keine Gedanken drum machen, das funktioniert einfach und ist auch irgendwie benutzbar. Und dann gab es ja auch mal zum Beispiel den Vortrag von Moxie Marlinspike auf dem Chaos Communication Kongress, wo er dann auch erzählte, ja, ich würde das gerne offen machen für alle. Er hat ja dann auch die Verschlüsselung hinterher freigegeben als lizenzierbar, ist ja dann auch von WhatsApp eingesetzt worden. Aber so wie wir das jetzt hier machen, funktioniert das nur in diesem Closed Shop, damit das möglichst benutzerfreundlich ist. Und das ist so der Trade-off, den man da fahren muss, leider.
Ich meine, um jetzt vielleicht nochmal zwischen den ganzen Akronymen und Standards, also ich glaube, wir haben ganz viele Hörer, die das sehr gut einordnen können, aber eben auch einige, die vielleicht gerade ganz frisch ins Thema gekommen sind. Ja. Vielleicht nochmal auf so eine etwas allgemeinere Ebene zu heben, also was du ja auch beschrieben hast, ist eben, also ja, ne, man muss immer verschiedene Themen balancieren oder irgendwo nicht ein Dilemma lösen, aber man muss irgendwo einen Kompromiss eingehen.
Ja.
Und das ist oft zwischen Usability und Sicherheit. Das haben wir ja in der Security ganz viel, ne? An ganz vielen Stellen. Aber eben zum Beispiel auch zwischen offen und geschlossen oder wer ist derjenige, der dann irgendwie die Credentials bestätigt. Ne? Da werden jetzt sicherlich auch ganz viele sagen, oh, aber das ist ja für Blockchain perfekt. Also ich glaube, dass der Kernpunkt ist so ein bisschen, es ist auch ein spieltheoretisches Dilemma. Ne? Also wenn wir das jetzt alle sofort morgen machen würden, dann wäre das alles nicht gelöst, aber dann wäre es schon sehr viel sicherer.
Auf jeden Fall.
Aber es ist dann doch eben schwierig, weil jeder hat seine Eigenheiten. Jeder hat dann da vielleicht das Budget nicht oder die sagen auch, ich kommuniziere mit ganz vielen externen Kunden und Dienstleistern, die haben da gar keine Lust drauf. Und so besteht eine gewisse Trägheit im System. Ne?
Ja, ich habe schon Leute also dermaßen angemault, die seit 20 Jahren in der IT-Security oder Cyber-Security sind, die ich dann irgendwie auf Threema nicht mehr erreichen konnte. Die sagten, ich habe ein neues Telefon. Ja, hast du denn kein Backup von deinem Schlüsselpaar gemacht oder von deinem Private Key gemacht? Nee, das war mir zu kompliziert. Also, Alter, das ist dein Job. Das musst du machen. Wenn du es nicht machst, wer soll es sonst machen? Das ist doch nicht zu fassen.
Aber Menschen sind halt auch nur Menschen. Ne? Das ist etwas, was wir jederzeit ja auch. Ne? Ob das jetzt wir haben uns eben unterhalten, beim Kaffee oder Tee, man sollte eigentlich mehr Tee trinken. auch da ist es so. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, spannend. Also du bist dann ja später, also du hast es dann schon gesagt, also die McAfee war dann irgendwie auch Teil dessen, bist dann zur Symantec und da haben wir uns auch kennengelernt, da warst du glaube ich gerade auf dem Sprung raus und ich würde sagen, hast die goldenen Zeiten des Antivirus ja noch miterlebt.
Das stimmt.
Würde ich sagen. Ne? Und was sind denn so Trends, die du in dieser Zeit, also jetzt vielleicht auch damals noch bei Symantec, aber auch über diese fast 30 Jahre gesehen hast. Was ist neu, was ist geblieben, was kommt vielleicht auch wieder?
Ja, wenn ich da nochmal ganz kurz zurück darf, also wegen auch der Timeline, weil ich das, glaube ich, nochmal einen spannenden Punkt finde, anschließend an die E-Mail-Verschlüsselungsdiskussion jetzt gerade. Wir haben dann 2003 war das, oder 2002 hat sich dann, also P2P war quasi on hold gesetzt, innerhalb von Network Associates. Man wollte sich wieder konzentrieren auf diesen AV-Markt, also Sprichwort McAfee und so. Die Firma hat sich dann ja auch dann umbenannt. Und ich durfte dann noch nicht wechseln, da gab es so eine Sperrfrist. Aber es hat sich dann in den USA die PGP Corp dann gegründet, also eine neue Firma, die PGP gemacht hat. Und da war der Ansatz, das war dann auch in 2003, als ich dann dahin gewechselt bin, wurde dann ein Produkt veröffentlicht, was dann E-Mail-Verschlüsselung auf Proxy-Ebene gemacht hat. Also quasi wirklich unsichtbar in dem Datenstrom. Einmal an einem Gateway oder eben auf so eine Art lokaler Proxy, der auf den Clients läuft. Aber das konnte damals schon S/MIME und auch PGP, also beide Verschlüsselungsstandards. Trotzdem brauchte man natürlich noch diese quasi Vertrauensstruktur, entweder hierarchisch oder als Web of Trust und diese Schlüsselverteilung. Und das hat sich trotzdem, obwohl es dann auch eine ganze Menge auch hier lokaler Mitanbieter gab, die dann so E-Mail-Verschlüsselungs-Gateways erstellt haben, trotzdem doch nicht ganz so durchgesetzt. Was sich dann wirklich durchgesetzt hat und mittlerweile völlig Commodity ist dann Festplattenverschlüsselung gewesen. Mhm. Aber das Threat-Modell für einige Leute klarer, das war dann auch so die Cash-Cow. Mhm. Genau, und PGP ist dann ja 2010 von Symantec gekauft worden und für mich war dann so die Frage, okay, suche ich mir jetzt immer die nächste kleinere Firma, wo ich da was machen kann oder schaue mir mal so einen großen Laden an und in der Tat war Symantec, als wir da gekauft worden sind, noch so eher so die gelbe Pest, also mit Norton und Symantec, aber die hatten da gerade angefangen, kurz vorher das Endpoint-Produkt komplett neu zu machen, weil das vorher will ich halt synonym war für Antivirus macht meinen Rechner langsam.
Ja, genau, genau.
Und das war dann nicht mehr der Fall. Ich habe mir das ein bisschen näher angeguckt und hatte dann auch die Chance, in dieses globale CTO-Office zu wechseln, relativ schnell. Und das fand ich spannend, weil da war eben Forschung, sagen wir mal, hatte eine eigene Forschungsabteilung, die in Frankreich und in den USA saß, wo auch wirklich damals schon viele Paper zu KI und KI-Security gemacht worden sind. Man hat da so Advanced Machine Learning gemacht, wo man dann auch eigentlich die ersten Detektionsmechanismen auf den Rechnern hatte, die einigermaßen sinnvoll waren und wenig false-positive-lastig waren. Und wenn man dann mit so Ensembling gearbeitet hat und quasi die Machine Learning-Algorithmen auch dann immer überwacht hat und auch neu trainiert hat vor allen Dingen, das war das Hauptthema, dass man nicht immer quasi mit einem alten Datensatz gearbeitet hat, um zu entscheiden, was ist gut und was ist schlecht, wenn man da so einen Classifier erzeugt hat. Und das fand ich halt dann spannend. Ansonsten, technologisch war es ja so, früher hatte man einfach nur diese Signaturen, also quasi diese statische Erkennung von wegen, das ist ja die Signatur, wie ein Stück Malware aussieht. Guck mir diesen Pfeil an, scanne den. Und dann wurde ja gesagt, okay, es gibt auch Angriffe, die sind nicht pfeilbasiert, sondern irgendwie direkt auf System, muss ich da irgendwie auch was erkennen können. Dann fing man ja an, diese quasi Personal Firewalls oder Desktop Firewall Produkte dann dazu zu
weiß
kaufen.
Ich noch, so ein Alarm hatte ich damals.
Genau, genau.
Das war umsonst. Als Jugendlicher war das wichtig.
Ja, ja, absolut. Also, und es wurde ja auch dann mehr. Und irgendwann waren das ja so komplette große Produkte. Und das war dann nicht mehr Antivirus, sondern halt Endpoint Protection oder wie Gartner das auch immer dann genannt hat. Zur EDR kommen wir wahrscheinlich dann später noch. Aber das war schon spannend, das zu sehen. Also, das war so die Zeit, wo ich dann auch, komplett das mit, also das war schon um die 2000er rum, als das so anfing und dann bei Symantec natürlich noch dann in der Vollende, wo dann diese ganzen Machine Learning Sachen dazu kamen. Reputationssysteme kamen dann dazu, dass man so große Datenbanken hatte mit Hashwerten, also wo Milliarden von Hashwerten drin waren, um zu entscheiden, das ist eine gute Datei, das ist eine schlechte Datei. Also da hat sich dann schon viel getan. Diese Heuristiken gab es natürlich dann immer noch, die da verwendet worden sind. Ja.
Das kenne ich noch, das konnte man immer an- und abschalten. Damals haben wir ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob die Daten, also es ist so mein Gefühl, aber ich denke mal, die Daten geben das recht, dass wir sehr viel langsamere Innovationszyklen hatten in den Malware-Generationen.
Ja.
Heute natürlich durch KI ist das, also noch nicht in Echtzeit, aber es geht schon natürlich rapide, sehr viel schneller. Und dennoch gab es ja natürlich damals schon auch dann einfach, haben die Angreifer oder die Malware-Entwickler sich darauf schon eingestellt, dass es eben sehr signaturbasiert war und dann haben sie einfach nur kleine Sachen geändert.
Ja, du musst ja nur ein Bit ändern halt.
Genau, ne? Und dann kamen diese Heuristiken, die dann eben eher ja, Muster erkannt haben, wie so ein Fall agiert oder wie auch in der Struktur aufgebaut ist. Die waren dann aber sehr oft, hatten die eben sehr viel False Positives und haben dann das System auch wieder langsam gemacht.
Genau.
Und dann hat man das wieder abgeschaltet. Aber das ist natürlich etwas, was jetzt in der heutigen EDA-Welt wesentlich wichtiger ist. Also ich habe kürzlich, ich habe es leider nicht mehr finden können, aber ein Thread nochmal gesehen, wo dann tatsächlich gesagt wurde, oder da haben sich dann verschiedene Entwickler, aber so Whitehead-Entwickler ausgetauscht, wie lange sie brauchen, um eine Malware zu erzeugen, mit KI, die eine moderne EDA umgeht, und das rangierte dann da von einem Tag bis eine Woche. Ich weiß nicht, was die echte Zahl ist, aber man sieht eben, es ist sehr viel einfacher, jetzt einfach zu variieren. Und also leben wir jetzt eigentlich in den noch goldeneren Zeiten von EDA dadurch, weil das noch wichtiger wird, oder ist das auch etwas, was EDA schwächt? Ich habe eine andere Zahl irgendwo von irgendeinem Vendor gesehen, keine Ahnung, welcher es war, der auch sagt, ja, wir addieren eine Woche auf die Killchain quasi. Mhm. Also ne, wir sagen nicht 100%, aber wir können den Angreifenden im Grunde langsamer machen oder ihm mehr Arbeit verursachen. Wie siehst du das?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Also technologisch würde ich das, also da gibt es sicherlich Fälle, wo das genauso ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es genauso viele Vorfälle gibt oder Zusammenhänge, wo das eigentlich das Gegenteil eintritt. Dann hast du auf der anderen Seite natürlich zum Beispiel durch diese Arbeitsteilung der Angreifer, also Initial Access Broker, der verkauft das dann, sucht ja dann erstmal Leute, die dann da weitermachen wollen, und sind ja, die machen dann quasi, weiß nicht, Lateral Movement oder sowas, und dann verkaufen die das wieder weiter an die Leute, die dann halt die Data Exfiltration machen, und Leute, die es dann halt irgendwie überführen in einen wirklichen Lösegelderpressungsangriff. Dadurch sind auch zeitliche Verzögerungen in diesen Abläufen gekommen, weil die dann immer zwischendurch auch nochmal irgendwie verhandeln müssen mit ihren Leuten, die sich da streiten müssen. EDR ist ja eben eigentlich die Antwort darauf, dass ich sagen kann, ich kann das nicht verhindern in dem Moment, aber ich muss dann zumindest die Möglichkeit haben, das zu detektieren. Und das hat ja auch zwei Aspekte. Zum einen, dass ich es jetzt detektieren kann, wenn es passiert, damit ich dann halt irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann. Oder aber, wenn es dann wirklich passiert ist, nochmal schnell nachgucken kann, was ist da eigentlich passiert? Also im Sinne von eher forensischer Analyse bei so einem Incident-Response-Fall. Aber dann sind die Daten halt doch wichtig, weil ich dann schneller wahrscheinlich wieder auch die Wiederherstellung betreiben kann und auch zukünftige Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Das ist ja oftmals sowieso der Fall, dass die Leute sich dann nur mit beschäftigen, was jetzt gerade passiert ist in den letzten 14 Tagen, aber nicht mit dem beschäftigen, was in den nächsten 14 Tagen passiert.
Ja.
Großes, großes Problem, gerade bei Incident Response. Und insofern, glaube ich, ist das eine gute Antwort, zu sagen, okay, wir akzeptieren, dass wir nicht uns schützen können, aber wir möchten dann wenigstens möglichst viele Erkenntnisse gewinnen. Und generell so technische Lösungen auszutricksen, also quasi wirklich jetzt Sicherheitslösungen auszuschalten, weil die vielleicht selber Schwachstellen haben oder ausgetrickst werden können, das gibt es. Mhm. Aber ich sehe da jetzt nicht die signifikante Anzahl. Das gibt es ja auch genug Diskussionen, die sagen, nee, wenn du jetzt so eine Sicherheitslösung auf deinem Rechner hast, dann wird der dadurch unsicherer, weil du ja noch ein Stück Software mehr darauf gepackt hast, und das Stück Software mehr wird auch Vulnerabilities haben, also hast du dann mehr Vulnerabilities als vorher. Das ist statistisch und auch evidenzbasiert nicht nachvollziehbar, weil eben die Schutzlösung meistens vor der Ausnutzung von anderen Schwachstellen, die ich vielleicht nicht patchen kann, noch mehr schützt, als es selber Schwachstellen mitbringt.
Ich finde das auch wieder eine sehr, das ist für mich ein Muster, was ich in vielen Diskussionen eben sehe, dass einzelne, also wir haben ja mittlerweile sehr viele Teile des Security Stacks, und EDA ist sicherlich einer der absolut essentiellen.
Ja.
Unser Bereich mittlerweile eben auch. Und es gibt noch viele andere Backups etc. Und dann gibt es oft so Diskussionen, wo man sagt, ja, Moment mal, jetzt gucke ich mir mal EDR an. Da fallen mir jetzt drei Sachen ein, warum denn das nicht 100% schützt, warum denn das vielleicht auch eine Gefahr ist. Und dann arbeitet man sich so durch. Und das kann man mit jedem Teil des Software-Stacks im Grunde machen. Und dann kann man eigentlich zum Schluss kommen, dass man eigentlich gar nichts mehr machen muss. Und das wäre, glaube ich, auch nicht zielführend. Ich finde diese Diskussion einfach nicht besonders fruchtbar, weil sie eben dazu führt, oder weil die Grundannahme ist, ich muss eine Lösung finden, die 100% schützt. Und das gibt es ja nicht.
Ja. Genau.
Also das wäre so, wie wenn ich sagen würde, oh, ich baue mein Haus, und ehrlich gesagt, eine Tür kann ja bitte immer aufgebrochen werden. Da lasse ich sie doch direkt auf.
Ja, das ist, also die Analogie stimmt, ist so. Mich erinnert das ein bisschen daran, wenn man irgendwie so Schutzklassen hat und bei Cybersecurity waren das ja lange Zeit, oder sind es immer noch Common Criteria Zertifizierungen. Mhm. Und wenn man da die höchste Zertifizierung haben wollte für so einen Windows-Server, dann muss man den halt vom Netzwerk trennen oder gar nicht erst anschalten am besten. Ne, dann funktioniert das.
Das habe ich auch mal gehört, das war so ein Mittelstandsevent und da sagte dann jemand auch, also wissen Sie was, Phishing ist für uns kein Problem. Wir haben einen Rechner, da kommen alle E-Mails an und dann holen die Mitarbeiter sich die da ab. Also sicher ist das auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht, vielleicht eine valide Möglichkeit. Lass uns aber noch mal einmal auf diese eine Frage der Trends kommen. Also was sind Trends, die du dort gesehen hast, die immer noch da sind oder wo du sagst, oh, das ist ein Evergreen oder das ist etwas, was damals aufkam und uns jetzt beschäftigt und was ist vielleicht auch wieder weggegangen?
Also grundsätzlich, das Konstrukt ist ja immer gleich. Computersysteme werden verwendet, Hard-Software, die haben Schwachstellen, Informationen sind bekannt oder nicht bekannt oder nur einigen bekannt. Und Leute, die nicht auf der guten Seite stehen, testen das dann aus und möchten vielleicht irgendwie Geld damit verdienen, halt diese Schwachstellen auszunutzen. Oder andere verfolgen andere Ziele, haben andere Motivationen, also Spionage, Sabotage, was weiß ich. Das bleibt eigentlich immer gleich. Insofern ist es natürlich manchmal frustrierend, dass man die immer gleichen Schwachstellen, also ich guck dir OWASP Top 10 an oder so. Mhm. Das ist ja frustrierend, dass das immer das Gleiche ist.
Das ändert sich nicht viel.
Seit Jahrzehnten, ne? Und das ist immer funktioniert. Oder dass Leute wirklich dann auch Sachen, die seit Jahren bekannt sind, immer noch falsch machen. Und dass es irgendwie SQL-Injection gibt und was weiß ich. Also es ist wirklich eine Katastrophe eigentlich. Aber gut, so ist die Welt. Und von der Angreiferseite her ist es das eigentlich auch. Ich gucke, wo ich dann diese Schwachstellen ausnutzen kann und ob das dann so Trends sind von wegen, jetzt sehen wir vermehrt In-Memory-Attacken und weniger filebasierte Attacken. Das geht auch mal wieder hin und her. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie in die Diskussion, die wir immer wieder haben und die auch so in so Wellenbewegungen stattfindet, so Endpoint ist tot. Mhm. Kein Mensch wird noch irgendwie Endpoint-Security kaufen. Sondern das ist alles jetzt zentral und wird alles sozusagen in die Netzwerke reingepackt, sei es irgendwie in Hardware oder auch in Software, wenn es irgendwie Software-Defined-Netzwerke sind. Mhm. Dann ist zwei Jahre später, man sieht ja gar nichts mehr im Netzwerk, weil ist ja alles verschlüsselt. Und das wird auch noch schlimmer werden mit Encrypted Client Hello und sowas. Wir brauchen unbedingt am Endpunkt wieder Security-Maßnahmen. Ja, okay. Und das kann aber in zwei Jahren dann wieder halt ein anderer Trend sein, weil das natürlich auch ja ein bisschen so Nachfrage.
Ja, du siehst es ist ja teilweise auch wirtschaftlich oder von der Marktlage sehr oder manchmal beeinflusst. Also was du angesprochen hast, diese Plattformization, ne? Da gibt es natürlich dann, gibt es Argumente für und es gibt auch große Player, die in diese Richtung pushen. Ja. Ich meine, also Symantec damals war ja auch ein Beispiel jetzt im Endkundenbereich.
Absolut.
Das war eine Konsolidierung.
Ja.
Und jetzt sehen wir das wieder oder wir haben es eben so vor ein, zwei Jahren stark gesehen, dass diese Plattformization kommt. Also im Grunde alles unter einen Vendor zusammenlegen. Ja. Das kann Kostenvorteile haben, weil man natürlich dann sagen kann, okay, da kriege ich nochmal einen Rabatt, wenn ich jetzt hier auch nochmal dann den EDR kaufe.
Die Suites oder die Bundles.
Ja, ne? Aber wir haben natürlich auch gesehen, was eine Abhängigkeit jetzt von einzelnen Vendoren dann eben auch bewirken kann.
Klar.
Und jetzt geht das wieder so ein bisschen zurück, aber gleichzeitig verändert sich auch die wirtschaftliche Lage. Zinsen werden gesenkt, vielleicht werden nächstes Jahr auch wieder Börsengänge zu beobachten sein. Und das finde ich immer spannend, weil wenn man so reinploppt in so eine Industrie, dann denkt man, ah ja, jetzt ist das hier das Paradigma und alles Alte ist irgendwie jetzt Schnee von gestern. Aber es sind eigentlich viele Wellenbewegungen. Ne?
Absolut. Also die wird ja nur zum Teil durch zum Beispiel sowas wie den Hype-Cycle abgebildet. Also müsst ihr ja danach noch wieder...
Genau, ein Hype-Donut muss es doch eigentlich sein.
Müsste weitergehen, genau. Ja. Und dann mit so einzelnen Ausschlägen. Und es ist natürlich nicht alles irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen oder wie heißt das? Neuer Wein, keine Ahnung.
Ja.
Also es ist nicht alles irgendwie aufgekocht. Manchmal ist da schon irgendwie eine technologische Entwicklung dabei, aber die findet dann oftmals in diesen kleineren Sachen statt und die ist natürlich schwierig zu kommunizieren. Mhm. Also da vielleicht noch eine lustige Anekdote. Ich weiß noch, als wir die ersten Machine Learning-basierten Detektionsmechanismen in den Endpoint Protection Clients hatten, da hat das Marketing gesagt, nee, Machine Learning, das ist viel zu technisch, das könnt ihr auf keinen Fall irgendwie in der Werbebotschaft mit drin haben, das versteht keiner.
Die
ne, das schreckt die eher ab. Und dann kamen halt irgendwie so ein paar andere Hersteller, die haben genau, das war deren Heilsversprechen, dass das jetzt Machine Learning ist. und haben das genau darauf basiert, genau wie heute es mit KI dann oftmals passiert. Ja, ansonsten, was zu den Trends, was die Angreifer angeht, also auch sowas wie Multi-Flanked Attacks, also dass man halt an verschiedenen Stellen eingreift, dass man hier eine Mail schickt und da vielleicht nochmal einen DDoS-Angriff macht oder so, oder dass man halt jetzt auch cyberphysische Sachen, ist ja in der Prediction für 2025 bei vielen Sachen drin, dass es halt eben im cyberphysischen System angegriffen werden, um wirklich auch Schaden anzurichten in der wirklichen Welt. Auch das hat es eigentlich alles schon irgendwie mal gegeben, ne? Also von den Payloads her, sag ich mal, von den Schadfunktionen.
Damit hast du ein super Stichwort gegeben für einen weiteren Bereich, wo wir mal tiefer reingehen wollen, nämlich diese cyberphysische oder hybride Cyberwar, kann man in manchen Fällen ja auch sagen, Sphäre. Mhm. Und wir sind jetzt natürlich auch recht aktuell unterwegs. Also es gab jetzt in der letzten Woche einen Fall natürlich, den wir alle mitverfolgt haben, und das war es war kein Cyberangriff, es war ein Angriff, wahrscheinlich eine große Spionageaktion Aktion der israelischen Geheimdienste auf die Hisbollah. Und dort sind 5000 Pager explodiert und haben tatsächlich auch 12 Menschen getötet. Danach sind, glaube ich, auch noch Funkgeräte explodiert. Und ganz kurz hat die Welt gedacht, oh Gott, jetzt haben wir wieder Stuxnet. Da wurden Pager-Systeme digital manipuliert und vielleicht die Batterien überhitzt, was wir wissen, eigentlich nicht möglich ist. Also in so eine Explosion dann zu verursachen, sondern tatsächlich mittlerweile wissen wir, dort wurde im Grunde ein sehr komplizierter Supply-Chain-Angriff anderer Art durchgeführt, nämlich es wurde eingegriffen in diese Pager-Herstellung und dann wurden die tatsächlich mit Sprengstoff versehen. Sascha Lobo, der ja auch hier schon im Podcast war, hat dazu eben geschrieben, also jetzt geht im Grunde die hybride Cyber-Warfare los, aber eben vor allem auch deshalb, weil eben eine kleine Cyberkomponente dabei ist. Es ist, wie gesagt, hauptsächlich eine sehr komplizierte Aktion gewesen. Aber er hat ein Argument und er sagt eben, vor allem ist das ein Zeichen, natürlich jetzt in Richtung der Hisbollah aus israelischer Sicht, dass man eben sagt, das Vertrauen ist jetzt erschüttert, also weil die müssen jetzt ihre Kommunikationsstrukturen neu aufbauen. Sie fühlen sich im Grunde überall bedroht, wo sie sind. Und deshalb ist vielleicht dieser psychologische Anteil ähnlich hoch von dieser Attacke, dass eben diese physische Schwelle wieder einmal, wie damals bei Stuxnet im Iran, dass die überschritten wurde. Ja, wie siehst du das? Hat der hybride Cyberwar begonnen oder lief er schon oder war das jetzt doch nur ein ganz extremer Outlier?
Ja, also in diesem Fall ist ja die Cyberkomponente wirklich recht klein, ne? Das muss man schon sagen. Aber Lieferkettenangriff ist es auf jeden Fall und auch sehr interessant. Und wir haben ja natürlich solche Fälle auch in der quasi Geräteherstellungs- oder auch Softwareherstellungswelt schon des Öfteren gesehen, dass halt irgendwie Backdoors irgendwo eingebaut worden sind oder dass in Entwicklungsumgebungen, dass die trojanisiert worden sind, vielleicht auch zuletzt dann, ja, also trojanisierte Large-Language-Modelle, die man bei Hugging Face runterladen kann und sowas, solche Sachen. Aber natürlich auch, jetzt nochmal in Deutschland, die Huawei-Diskussion ist ja eigentlich nichts anderes, halt, dass man dann bestimmte Anbieter und Technologien weghält, weil man denkt, dass da eben genau so eine Manipulation stattgefunden hat. Jetzt natürlich nicht mit Sprengstoff, sondern aber eben irgendwie Abhörmechanismen und Überwachungsmechanismen von staatlicher Seite und dass man halt bestimmte Technologien nicht traut. Ja, zu der Pager-Attacke kann ich natürlich wenig sagen. Ich finde es natürlich schlimm, wenn Menschen getötet werden. Ich finde es auf eine andere Art und Weise, also eher, wie man so einen Spionagefilm oder so guckt, faszinierend. Ne? Also wenn man Kingsman oder solche Filme sich anguckt, so, dann auf dieser Ebene ist es halt faszinierend, sowas zu machen, aber Gott sei Dank muss ich mich nicht jeden Tag mit sowas beschäftigen.
Also, ja.
Also diese cyberphysischen Sachen, die ich meinte, waren jetzt eher so auch so dystopisch, wo Leute denken, ja, okay, wenn jetzt einer dann diese Steuerungssysteme für zum Beispiel Autos in den Autos selber oder über quasi die Werkstattcomputer, gab es ja schon genug Beispiele, wie man den CAN-Bus manipulieren kann oder da reinkommt, weil da keine Authentifizierung stattfindet, aber noch mehr so over the air, wie die damals diese Miller-Walasek-Attacken auf bestimmte Autos, die so ein GSM-Modul verbaut hatten und das in einem größeren Stil denkt oder alle Roboter in allen sozusagen Produktionsstraßen dieser Welt da durchticken, weil ein großer Cyberangriff stattfindet und die dann wirklich Menschen verletzen und was ich Autos und Züge entgleisen lassen oder irgendwo gegenfahren lassen, so eher auf dieser Ebene. Das findet natürlich so nicht statt, nicht in diesem großen Stil. Aber nur weil es jetzt nicht stattfindet, heißt es ja nicht, dass das nicht technisch möglich ist. Und wenn es technisch möglich ist, dass das vielleicht jemand auch dann halt im Blick hat, das vielleicht mal zu tun.
Da habe ich mit Linus ja auch drüber gesprochen. Der sagte ja im Grunde, also die Tatsache, dass jetzt nicht hier schon diverse Kraftwerke offline gegangen sind, ob das jetzt daran liegt, dass wir alle perfekt abgesichert sind, kann man bezweifeln. Man muss eben vor allem...
Ich bin da voll bei Linus. Also der ist total sinnvoll, was er da gesagt hat. Mal ist ja sowieso fast immer alles sinnvoll, was er sagt, aber in diesem Fall besonders. Natürlich sind die da vielleicht, wenn die da drin sind, werden die sich da nicht zu erkennen geben. Es ist eben keine Ransomware oder so und die haben jetzt im Moment kein Interesse, da was kaputt zu machen. Ich bin, wenn ich da zurückdenke, wenn wir so an diese Trends denken und Entwicklung, es gab ja dann halt Mitte der 10er Jahre, ich glaube 2013, 14 war es, die Dragonfly-Attacke. Da ist auch ein gute Beschreibung für den Lieferkettenangriff. Und zwar wurden da legitime Updates für Fernwartungssysteme für SCADA-Systeme. Also das sind für alle, die es nicht wissen, so Steuerungssysteme für kritische Infrastruktur oder für Produktionsanlagen. Also
auch so Windräder oder so werden
noch OT damit auch und so nennt, genau. Ja. Meistens das irgendwie basierend auf so einem Windows-Server oder so oder irgendwie Linux. Ja. Da gab es ein paar Hersteller in Westeuropa, unter anderem Deutschland, die haben halt so Fernwartungssysteme für diese SCADA-Systeme erstellt. Und die Updates, die über deren Webseiten bereitgestellt worden sind, die sind trojanisiert worden von einem Angreifer, der dann dahinter auch attributiert wurde auf Russland. Und in der Tat waren diese trojanisierten Updates, die dann halt den Fernzugriff für eben diesen Angreifer erlaubten, auch schon bei einigen SCADA-Systemen aufgespielt worden. Und die hatten dann schon, also als es detektiert worden ist, konnte man schon sehen, dass diese Sabotagevorbereitungen da schon durchgeführt worden sind. Aber man konnte natürlich nicht sagen, wann jetzt die Sabotage dann wirklich stattfinden sollte. Aber alles, was dann darauf hindeutete, dass man das System schon so manipuliert hat, dass man das an einem Tag X dann irgendwie abschalten konnte, kaputt machen konnte, wie auch immer. Und also das begleitet uns wirklich schon sehr, sehr lange Zeit. Also auch gerade von diesem Angreifer, von diesem Aggressor. Deswegen will ich da auch nochmal Linus unterstützen, der sagte, dass das irgendwie schwierig ist zu verstehen, dass alle irgendwie von Cyberwar reden, aber diese Sachen, die jetzt tagtäglich passieren und das seit über 10 Jahren, dass das so quasi ungehört verpufft bei vielen Leuten.
Ja, ich meine, NotPetya war fast das Gleiche, ne? Der gleiche Weg der Ausspielung. Da war es so ein bisschen komplizierter oder sophisticated.
Ja, und Kollateralschäden, hat man da gesagt, die waren ja eigentlich gar nicht gemeint und so,
Ja. Deshalb, ja, aber genau, wir können eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass einige von diesen, jetzt nicht Backdoors, aber doch im Grunde schon, Themen platziert sind irgendwo und dann natürlich erst ausgelöst werden, wenn sie irgendwie nochmal einen strategischen Vorteil oder einen taktischen Vorteil bieten. Ne?
Ja, und immer, dass dieser Angriff oder dieser Angreifer schon lange bei uns oder gegen uns arbeitet, ist ja spätestens seit dem Angriff auf den Bundestag 2015, APT-28, das muss doch jedem klar sein, dass wir uns da in einem Konflikt mindestens befinden halt. Ob das jetzt Cyberwar genannt wird oder so, ist auch ganz egal. Es ist ein Konflikt.
Und da sagt ja dann auch zum Beispiel Katrin Suda, die das bei uns, glaube ich, in unserer allerersten Folge auch gesagt hat, da ist Cyber, und das haben sie damals im Verteidigungsministerium auch sehr intensiv wohl diskutiert, die perfekte Waffe, weil du kannst immer im Grunde auch sagen, ne, das war jetzt vielleicht irgendwie ein Akteur, der mit uns nichts zu tun hat. Du hast nie diese eindeutige Attribution, obwohl sie in vielen Fällen dann schon doch recht deutlich ist. Aber es ist eben nicht so, wie wenn du hier in Anführungsstrichen kinetisch angreifst, was der klassische Angriff dann ist. Jetzt haben wir ganz viele Themen besprochen, die auch in deiner aktuellen Arbeit natürlich eine absolute Rolle spielen. Threat Intel, APTs. Was haben wir denn da jetzt noch nicht abgedeckt? Also du bist bei der DCSO. Vielleicht kannst du ganz kurz auch noch einen Satz zu der DCSO sagen, die ja eine spannende Organisation ist, weil sie im Grunde ja von den größten Unternehmen in Deutschland gegründet wurde, um diesen Austausch im Rahmen der Cybersicherheit auch zu fördern. Und da bist du für Threat Intelligence zuständig. Und ja, was begegnet euch denn da so den ganzen Tag?
Ja, also vielleicht noch kurz zur Organisation. Also jetzt die größten Unternehmen, das finde ich auch schon interessant, weil es halt sozusagen die deutsche Wirtschaft widerspiegelt. Aber für mich war eigentlich vor allen Dingen wichtig, dass es aus Anwenderperspektive ist, was ein Unternehmen, was aus Anwenderperspektive Cybersecurity denkt. Und ich habe ja immer bei Herstellern gearbeitet, also fast die meiste Zeit meines beruflichen Lebens in diesem IT-Informations- und Cybersicherheitsbereich. Und jetzt so ein bisschen die Seite zu wechseln, wir sind natürlich immer noch ein Anbieter, aber der gehört halt eben Anwendern und wird von Anwendern auch insofern gelenkt, dass es diesen Fachbeirat gibt, den ich auch facilitate, wie man das neudeutsch so schön sagt. Also ich kümmere mich da also um den Content zusammen mit Ralf Schneider, der Vorsitzende von diesem Fachbeirat ist. Und wir pflegen da in diesen Austausch auf CIO und CISO-Ebene. Aber dann haben wir in den einzelnen quasi Managed Services und Threat Intelligence ist einer davon, eben auch noch eben Anwendergruppen, die sich da austauschen. Bei Threat Intelligence liegt das ja ganz klar auf der Hand.
Mhm, klar, die greifen uns alle an, da wollen wir uns austauschen. Ne?
Genau, da müssen wir uns austauschen. Wir haben da jeden Mittwochmorgen so einen Sharing-Call, wo die Leute dann halt zusammenkommen. Da gibt es so einen runden Tisch, da werden auch so die Themen der Woche besprochen. Werden auch viel Best Practices besprochen. Wir haben da zusätzlich noch ein paar Tage im Jahr, wo wir nur so Best Practices Sachen und so Themenvertiefungen machen, die jetzt da in der Woche dann da liegen bleiben, weil es dann wirklich um die konkreten Angriffe geht. Und wir haben vor allen Dingen eine technische Plattform. Bei uns ist das eine MISP-Plattform, also Malware Information Sharing Plattform. So ein Open Source Projekt aus Luxemburg von Circle, wo wir auch sehr aktiv mit dabei sind. Wir betreiben auch sehr viele MISP-Instanzen für unsere Kunden. Aber diese Community MISP, da werden halt eben von den einzelnen mitarbeitenden Organisationen dann deren Erkenntnisse untereinander geteilt. Und das ist immer viel schneller als Data Feeds, sowohl Open Source Intelligence Data Feeds als auch kommerzielle Data Feeds. Auch schneller als unser eigener Data Feed, den wir bereitstellen. Ist natürlich nicht so qualitätsgesichert. Also manchmal muss man auch vorsichtig sein, welche Informationen man da verwendet dann. Aber schneller ist auf jeden Fall. Und da wird natürlich ist eine Vertrauensbasis geschaffen worden, dass man untereinander dann eben diese Dinge teilen kann. Und darüber hinaus ist dann die DCSO wirklich so eine Art große Austauschplattform für sowohl Leute, die halt irgendwie IT-Security-Produkte getestet haben möchten, die dann die Use-Cases vorgeben, wogegen getestet werden soll, als auch mit dieser DCSO-Community, wo wir so 150 Organisationen drin haben, die sich da regelmäßig zu verschiedenen Themen austauschen und zum Beispiel gemeinsam dann sagen, okay, was müssen wir bei der Auswahl von einem Pentester beobachten? Wie funktioniert bei euch die IT-OT-Konvergenz von der Governance-Seite her? Wie geht ihr da vor? Wie sprecht ihr mit den Leuten und sowas? Also eben eher so Best Practices, Hands-on-Themen aber natürlich auch so strategische, geopolitische Themen werden behandelt.
Nimm uns doch da mal kurz mit, also in diesen letzten Treffen, was war denn da so top of mind? Ich meine, das ist ja auch, wir können drüber sprechen, das ist etwas, was Angriffe, die auf die gesamte deutsche Wirtschaft wahrscheinlich auch so passieren, nicht nur eure Mitgliedsunternehmen. Ja. Was waren so die Top-Themen in den letzten Wochen?
Ja, also wir haben in beiden Gruppen sowohl so tagesaktuelle Themen, also das war natürlich jetzt oft NIS-2-Readiness.
Ja,
also
okay.
Wie habe ich die Meldeketten aufgebaut und sowas, also eher so organisatorische Themen, um Regulatorik zu erfüllen. Aber was wir letztes Jahr viel gemacht haben, waren so Themen wie, also jetzt auf der CISO-CIO-Ebene, waren sowas wie, kann ich Cyber-Risk-Quantification machen? Da gibt es ja so ein paar Frameworks, was weiß ich, sowas wie FAIR und so, wo man halt wirklich dann versucht, also quasi proaktiv auf Basis von verschiedenen Szenarien, dafür braucht man übrigens auch wieder Threat Intelligence, damit man halt diese Szenarien möglichst gut bilden kann, dann eben sagen kann, was würde mich das denn kosten und wie viel muss ich investieren, damit ich halt dieses Risiko dann mitigieren kann oder vielleicht auch transferieren kann in der Versicherung oder wie auch immer. Aber das war ein großes Thema. Also da haben die Leute sich echt gut ausgetauscht, weil da wirklich viele Entwicklungen in dem Bereich waren. Dann aber auch so natürlich so Sachen wie, sag mal, welche Security KPIs reportet ihr eigentlich an euren Aufsichtsrat? Ja, auch super spannend, also weil man in diesen Geschäftsberichten, gerade von diesen öffentlichen Companies, immer mehr Themen zu dieser Cyber-Nummer sieht und die Leute auch, die verantwortlich sind, immer mehr da nachfragen. Das hat ja eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Das ist halt eben nicht so ein IT-Randthema mehr, sondern es ist wirklich ein strategisches Thema geworden bei vielen. Das war groß. Und natürlich, wenn so Sachen sind wie XZ oder so, oder damals Log4j, ist das natürlich auch sofort eine große Nummer. Also irgendwie Schwachstellen, die so dramatisch sind, dass das irgendwie die Grundfesten erschüttert oder erschüttern kann, sagen wir so.
Ja, und da kann man sich natürlich gerade durch eine Austauschplattform kann man diese Zeit der Mitigierung, ist das ein richtiges Wort, weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Die kann man verkürzen, ja, weil es muss jeder lösen. Ne? XZ ist das beste Beispiel, wenn man dann sich da zusammensetzen kann, sagen kann, okay, was habt ihr gemacht, was machen wir, wo gibt es vielleicht noch Blindspots, wo habt ihr nachgeguckt, dann kann man das Risiko natürlich über Zeit sehr, sehr, sehr stark verringern.
Absolut.
Du hast ein Thema angesprochen, ich muss ganz kurz, weil wir auch da wieder aktuell unterwegs sind, NIS2 ansprechen. Ich glaube, ja, also es gibt wahrscheinlich überhaupt kein Unternehmen, das sich damit nicht zumindest beschäftigt hat und die allererste Frage gestellt hat, fallen wir da denn jetzt drunter? Und viele Unternehmen fallen drunter. Und dann war die zweite Frage, die bis vor kurzem auch immer noch gestellt wurde, wann kommt denn das jetzt? Und wir wissen ja, das ist eine EU-Richtlinie und das muss dann in entsprechendes deutsches Äquivalent überführt werden. Dann gibt es die Frage, wer ist da alles betroffen, wer ist nicht betroffen, und das wurde wohl hitzig debattiert. Und wir haben jetzt die Antwort, dass im September, wie eigentlich ursprünglich geplant und von der EU vorgegeben, es nicht kommt, sondern es kommt im März nächsten Jahres. Zumindest wenn wir unserem Kollegen Manuel Artuk da Glauben schenken dürfen. Der hat das nämlich irgendwie, glaube ich, gestern, da habe ich es nun gesehen, auf LinkedIn gepostet.
Ja, genau.
Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, also ich finde es gut, jetzt ist, glaube ich, also nichts ist schlimmer als Unsicherheit, ne, wenn man nicht genau weiß, was kommt jetzt, wann kommt es. Jetzt haben wir diese Sicherheit, jetzt haben wir März statt September. Ist das jetzt etwas, vielleicht auch wenn ihr mit euren Mitgliedsunternehmen sprecht, wo ihr sagt, ah super, jetzt haben wir noch mal ein halbes Jahr zum Verschnaufen, lasst uns mal jetzt mal kurz auf andere Themen fokussieren. Oder was ratet ihr denn da zum Beispiel?
Ja, wir blicken das ja immer aus der wirklichen Weltperspektive heraus. Und das war ja auch schon mal Thema in diesem Podcast, dass nur die reine, sagen wir mal, ich bin Compliant-Sicht und kann da einen Haken dran machen, nicht heißt, dass du nicht angegriffen wirst oder beziehungsweise, dass du nicht erfolgreich angegriffen wirst, also dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir versuchen immer, diesen Security-Ansatz so zu fahren, dass man wirklich sich verteidigen kann oder eben Angriffe erkennt, zumindest unabhängig von dem Compliance-Status. Wir selber sind natürlich, fallen da runter und wir sind ISO 27000 zertifiziert, TISAX natürlich und so weiter, haben da etliche andere Zertifizierungen auch noch da, wo es notwendig ist. Wir machen auch zum Beispiel, was C5 oder so Assessments angeht, diese Cloud Security Assessment vom BSI, dieser Katalog, der sehr gut ist. Machen wir selber auch Assessments. Das ist alles so diese Welt der Normen, die halt dann auch dazu führen, dass man vielleicht dann auch solche gesetzlichen Anforderungen besser erfüllen kann. Aber ich finde das immer witzig, diese Diskussion, wenn Leute versuchen, sich da irgendwie rauszurechnen. Also jeder Security-Verantwortliche muss froh sein, dass es diese Regulierung gibt, weil das natürlich sein Thema, ja, vielleicht mit zusätzlichen Budgets ausstattet, für die er schon lange kämpft. Weil es jetzt natürlich eine Vorstandsrelevanz hat, weil haften tun hier die Vorstände. Und die müssen auch trainiert werden. Also da habt ihr natürlich dann auch nochmal wieder so eine Aufgabe, da eben die passenden Formate zu entwickeln. Habt ihr wahrscheinlich schon. Aber das verstehe ich nicht, wenn Firmen nicht quasi auch ein bisschen dankbar sind, zumindest einige Leute in den Organisationen, dass das so passiert. Weil das Grundziel muss ja sein, dass wir uns alle resilienter und sicherer machen gegen diese Art von Angriffen, die halt dann da sind. Und insofern die Option, jetzt zu warten, die verbietet sich meines Erachtens schon aus dieser Risikobetrachtungsseite, weil jeder muss doch wissen, dass er Ziel ist. Also alle Unternehmen werden doch angegriffen. Und wenn es nicht irgendwie eine Wirtschaftsspionage motivierte Attacke ist, weil ich vielleicht nicht wichtig oder interessant genug bin oder mein Produkt nicht sozusagen sophisticated oder advanced genug ist, dass ich angegriffen werde. Mindestens Ransomware ist doch auf jeden Fall etwas, was mich betreffen wird. Das müssen doch alle sehen.
Ich glaube auch, also ich habe es ein bisschen polarisierend gesagt, ich hab das noch nie gehört, dass jetzt jemand sagt, ah super, jetzt können wir warten. Es ist, glaube ich, eher die Fragestellung der Geschäftsführung, ja, die dann sagt, okay, ne, haben wir jetzt noch Zeit oder wann kommt das jetzt auf uns zu? Ich glaube, der Impuls, der gesetzt wurde, der vielleicht auch oder der ziemlich sicher hinter dieser Regulierung stand, das Thema voranzutreiben, ich glaube, der wurde absolut erfüllt.
Ja.
Und wir wissen eben auch, das ist ja noch etwas, was du angedeutet hast, naja, die Compliance zu erfüllen ist wahrscheinlich das absolute Minimum. Wenn ich aber nochmal meine Resilienz wirklich auf den Stand der Technik eigentlich bringen möchte, dann muss ich auch noch mehr machen als NIS2. Ne? Und das ist etwas, was natürlich losgestoßen wurde dadurch.
Ja, absolut. Ich meine, Die seltsame Situation ist ja, dass wir in Deutschland eigentlich immer Vorreiter waren. Also Kritis, Itzig, Itzig 2, das sind ja alle Sachen, die vor diesen EU-Regulierungen da waren und Verordnungen da waren. Und auch Datenschutz, DSGVO ist ein gutes Beispiel. Also das Bundesdatenschutzgesetz war natürlich in gewisser Weise auch Treiber dafür, dass halt GDPR dann umgesetzt worden ist. Also nicht nur, weil auch ein Deutscher maßgeblich daran beteiligt war, aber wir haben das alles irgendwie initiiert. Und dann ist es natürlich mal ein bisschen peinlich, dass wir dann bei der Umsetzung so ein bisschen langsamer dabei sind. Zumindest von der gesetzlichen Seite. Ich verstehe das schon, weil das eben so viele unterschiedliche Bereiche umfasst und so viele einzelne Gesetze dann dadurch angepasst werden müssen, dass bis die Richtlinie dann komplett da ist. Aber das ist natürlich ein grundsätzliches strukturelles Problem, das man vielleicht dann nochmal ändern könnte, indem man das halt alles ein bisschen vereinfacht.
Ja, ja.
Aber das ist wahrscheinlich schwierig.
Ich glaube, eine hitzige Debatte, die das auch vielleicht ein wenig verzögert hat, ist natürlich auch die Frage der tatsächliche Scope. Also wir wissen, dass es sehr genau vorgegeben für die Privatwirtschaft, wer dann nun betroffen ist. Aber eine Kernfrage, die wirklich hitzig diskutiert wird, ist, warum ist der öffentliche Bereich denn jetzt dann noch nicht darunter so inkludiert? Wie siehst du das? Ist das schlau?
Also es wäre okay, wenn es, sagen wir mal, wie in anderen schon jetzt stark regulierten Bereichen, wie Finanzbereich oder die Flughäfen oder so, die halt schon alle sehr strikte Regeln in vielen Bereichen haben, deren Erfüllung auch quasi impliziert, dass halt NIS2 erfüllt wird, wenn das schon da wäre. Mhm. Und wenn alle, sagen wir mal, sagen, wir machen BSI-Grundschutz und das halt komplett durchgezogen haben und haben da ein Sicherheitslevel, dann ist das klar, was jetzt diese Vorstandshaftung angeht und so, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, dafür bin ich kein Verwaltungsjurist und sowas, das weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht zum Beispiel der Schwachpunkt da ist, warum das dann nicht gemacht wird, dass das irgendwie nicht durchsetzbar ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber was jetzt so diese Anforderung angeht, die jetzt eher in dieser technischen Umsetzung von Cybersicherheit münden und vielleicht auch teilweise organisatorischen Umsetzung von Cybersicherheit, was zum Beispiel Meldungen angeht, da sehe ich keinen Hinderungsgrund, warum halt die öffentliche Verwaltung oder generell öffentliche Institutionen da hinter der Wirtschaft bleiben sollten. Also eher umgekehrt, weil wenn das um Daseinsvorsorge geht, halte ich das für noch viel entscheidender, als weil das ist noch mehr Kritis in meinen Augen als viele andere Sachen.
Also das Stichwort Daseinsvorsorge wollte ich gerade gebracht haben und es ist natürlich, wenn man mit Menschen gesprochen hat, die tatsächlich Entscheider oder Mitarbeitende von öffentlichen Verwaltungen sind, die getroffen wurden, die wissen, was sich da dann natürlich auch für eine Unsicherheit, für einen Unmut auch der Bürger auf sie entlädt. Und in vielen Fällen können sie ja gar nichts dafür. Und da wird dann natürlich schon sehr deutlich, oder zumindest die Hoffnung als Bürger, und ich weiß das auch, weil wir arbeiten ja sehr viel mit öffentlichen Institutionen zusammen, die im Grunde sehr weit vor der Welle schon geschwommen sind, andere wiederum auch nicht.
Genau.
Da weiß ich, dass es viele Menschen dort gibt, die sich diese Gedanken machen und die sagen, ja gut, ob jetzt NIS2 für uns jetzt zutrifft oder nicht, wir kümmern uns trotzdem drum, weil das sind wir auch unseren Bürgern in gewisser Weise schuldig.
Ja.
Kommen wir nochmal zu einem Thema. Wir haben uns, wie gesagt, letzte Woche getroffen mal wieder. Und du hast ihn schon erwähnt, bei unserem guten Bekannten Ralf Schneider, der früher Group CIO der Allianz war, jetzt Senior Fellow und Head of Cybersecurity und eben auch in der DCSO da in der Fachgruppe sitzt oder vorsitzt.
Ja.
Und da haben wir auch über ein Thema gesprochen. Ich glaube, die Veranstaltung war unter dem Titel Cyber Nation Needs Cyber Education. Und dementsprechend geht es dort um die Cyber Talents. Da wurden sehr viele tolle Sachen vorgestellt, also auch ein Förderprogramm für junge afrikanische Talente, die dann eben in Cybersecurity ausgebildet werden. Ich fand das ja sehr eindrucksvoll und auch sehr berührend. Aber dahinter steht natürlich auch ein sehr großes Problem und das ist eben diese Talentlücke. Also ob es jetzt 3,4 oder 4 Millionen unbesetzte Stellen im Cyberbereich sind weltweit, die wir haben, es ist ein Riesenproblem. Und du warst Gründungsmitglied im IC Squared Chapter in Deutschland und vielleicht kannst du ganz kurz etwas zu IC Squared sagen. Die Cyber-Experten unter uns werden es natürlich kennen und auch Kontakte zu dieser Organisation haben, aber hier geht es eben auch um Ausbildung, auch um kontinuierliche Ausbildung. Und ja, dann natürlich die Frage, was steht da vor uns für eine Challenge im Grunde? Aber vielleicht erstmal ganz kurz zu deiner Rolle damals.
Ja, genau. Also ich bin auch noch Mitglied in ISC Squared, logischerweise dadurch, dass ich CISSP bin. Das ist ja also die bekannteste Zertifizierung, die diese Non-For-Profit-Organisation bereitstellt. Aber wir haben damals Rainer, Thilo, Heinrich und ein paar andere Leute, wir haben halt damals dieses Chapter gegründet, weil wir das zu amerikanisch fanden und dachten, wir müssen da auch eine deutsche Präsenz haben und da ein bisschen aktiver werden, was zum Beispiel auch diese Fragenkataloge oder Prüfungsinhalte angeht. Und das, glaube ich, uns auch ganz gut gelungen. Wir haben da mit dem Schweizer Chapter, Peter Bärlich hat das damals gemacht, waren wir so ziemlich zeitgleich so die ersten quasi Nicht-US-Chapter-Organisationen, die da gegründet worden sind, um einfach auch die Vernetzung voranzutreiben untereinander, weil es gab damals schon ein paar tausend von diesen zertifizierten Leuten. Aber das war zu der Zeit auch noch kein, sagen wir mal, Programm, was junge oder neue Leute angezogen hätte, weil es ging darum, dass Leute, die schon seit langer Zeit in dieser Branche tätig sind, sich quasi gegenseitig bestätigen, einmal anhand von so einer Prüfung, die schon, hatte sich schon gewaschen, das ist schon also aufwendig gewesen, in verschiedenen Domains, auch relativ breit war. Und man musste von jemandem quasi beglaubigt werden, von zwei Leuten, dass man halt diese Erfahrung auch schon gesammelt hat und wurde dann bestätigt.
Wieder ein Web of Trust im Grunde, ne?
Wieder ein Web of Trust, genau. Und das hat auch nicht gut funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt ja in Deutschland durchaus dann diese Skepsis, ob diese amerikanischen Zertifizierungen irgendwie sinnvoll sind. Ich fand das eigentlich immer relativ sinnvoll, auch die ISACA-Zertifizierung. Da ist ja Tim Sattler auch schon hier, CISM und CISA. Und natürlich heißt das nicht, dass ich das immer praktisch auch direkt kann. Aber ich kann zumindest bei mir über ein gewisses Niveau erwarten. Und für mich ist das wie eine Art Internetprotokoll. Ich weiß, dass die Gegenseite das gleiche Protokoll spricht wie ich. Ja. Ne, also ich kann mich darauf einigermaßen verlassen. Ja, bei ISC Squared gibt es ja auch Höhen und Tiefen und so, und die haben sich dann auch ein bisschen geöffnet. Was ich jetzt ganz spannend fand, was Cyber Education angeht, ist, dass die 1 Million Entry-Level Cyber Security Zertifizierung jetzt rausgegeben haben für umsonst, also freies Exam und freies Training. Nennt sich CC. Meine Tochter hat das gerade gemacht, weil die macht eine Ausbildung zur Fachinformatikerin und hat dann auch ja sich für Security interessiert. Ich habe damit nichts zu tun. Und die freue ich mich natürlich darüber, dass sie das macht. Aber sie meinte, das wäre eine sinnvolle Geschichte gewesen. War jetzt auch nicht so super aufwendig, aber man ist ein guter Einstieg da drin. Und da freue ich mich wirklich darüber, dass sie das gemacht haben. Also, dass sie die 1 Million Zertifizierung quasi für umsonst rausgeben. Kann man sicher auf der ISC Squared, also mit isc2.org Seite mal angucken. Findet die Seite vom deutschen Chapter, kann man einfach, glaube ich, in eine Suchmaschine eingeben.
Ich glaube, wir haben auch sogar Shownotes, genau. Dann werden wir das vielleicht auch nochmal da reinpacken.
Genau. Und ja, also diese Berufsverbände generell finde ich gut. Ich bin ja auch so ein Community-Mensch und Netzwerker, das hat man vielleicht auch schon irgendwie rausgehört. Deswegen arbeite ich auch bei dieser Firma, wo wir selber Communities hosten. Aber so eben auf dieser personenbezogenen Basis, sowas wie ISACA, ISC Squared und so weiter, das finde ich toll. Finde natürlich aber auch da Verbände, Teletrust hatten wir vorhin schon angesprochen, der ja nicht nur ein Herstellerverband ist, sondern da können auch Anwender mit dabei sein und gemeinsam dann irgendwie an Cybersecurity-Zielen arbeiten. Aber was weiß ich, auch dann sowas wie VDMA oder irgendwie andere Verbände, wo dann auch dann diese Cybersicherheitsarbeitsgruppen sind mit einem speziellen Fokus auf einen bestimmten Bereich, zum Beispiel cyberphysische Systeme, OT oder so. Das ist total sinnvoll, sich da auszutauschen und gemeinsame Sache zu machen.
Ich möchte da natürlich auch noch, weil das ja meine Verbandsarbeit ist, den Bitkom hervorheben, wo ich
auf jeden Fall
Hauptvorstand bin. Ja. Und der vor allem, also da finde ich es ganz toll, der Research. Also jetzt gerade ist zum Beispiel dieser Digitalmonitor, also für der Smart City Index wieder rausgekommen, aber es gibt auch jährlich diese Wirtschaftsschutzstudie. Und da kommen dann wirklich mit diese Zahlen in aktueller Form wieder raus, die man dann eben auch nutzen kann, um zum Beispiel vielleicht intern für Awareness zu sorgen, wenn man nach Budget oder um Budget kämpft, weil man dort dann nicht immer nur sagt, oh, das Problem wird größer, sondern es gibt dann zum Beispiel auch sehr konkrete Studien zu den Kosten, wenn es denn dann eintritt. Wo siehst du denn grundsätzlich noch jetzt im Bereich der des Talentausbaus? Ich meine, und du kannst es jetzt ja dann firsthand im Grunde beurteilen mit deiner Tochter. Was müssen wir noch tun, um junge Menschen zu begeistern? Was könnten die ersten Schritte sein oder welche grundlegenden Herausforderungen siehst du, um jetzt dieses Talent Gap zu schließen?
Ja, das ist eine gute Frage, die jetzt nicht nur Cybersecurity, sondern generell, was sich MINT-Fächer oder Technologie angeht. vielleicht ist meine Geschichte des Quereinstiegs jetzt auch nicht mehr so exemplarisch, weil das natürlich jetzt, wie du vorhin schon sagtest, 30 Jahre her ist oder teilweise sogar noch länger. Aber trotzdem, also ich glaube, wir müssen versuchen, die Leute dafür zu begeistern, sich mit dem Thema zu befassen. Und das kann natürlich sein, dass man das irgendwie so eine Verantwortung spürt, dass das halt ein wichtiges Thema ist und dass man sich schützen muss und dass man da irgendwie einen höheren Auftrag hat. Ich bin ja auch immer dabei, das zu verbinden damit, dass wir unsere Art zu leben in so einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung hier damit verteidigen. Das ist für mich eigentlich auch der höhere Zweck. Und natürlich die Art und Weise, wie wir einfach insgesamt leben, und dazu zählt auch natürlich unsere Wirtschaft und dass man die Unternehmen schützt und die Organisationen schützt vor diesen Angriffen. Aber man kann ja auch rein von dieser Technik auch kommen. Die Technik ist ja auch interessant und begeistert ja auch, gerade jetzt mit diesem ganzen KI-Thema. Und was mich immer interessiert, ist, also die Leute, die jetzt viel Technik nutzen, werden ja jetzt auch nicht Datenbankadministrator oder so. Die sind ja generell auch nicht in diesem IT-Bereich so aktiv. Gibt es ja wirklich die, also schon Jahre her, diese Studien, wie viel Zeit irgendwie, was ich in Counter-Strike oder in irgendwie Fortnite oder sowas reinläuft und wie viel Zeit irgendwie in die Wikipedia geflossen ist oder so, ne, an Contribution. Aber es ist im Endeffekt Computernutzung. Und wenn halt irgendwie nur 10% von Gaming-Time in irgendwie Coding verwendet werden würde, dann wäre die Welt auch eine andere. Ne? Dann das muss man so sehen. Und das ist für mich so die große Herausforderung, die Leute, die jetzt tagtäglich mit Technologie beschäftigt sind und die auch nutzen, dass die vielleicht nicht, also der Hacker-Ansatz, ich will das Ding auseinanderbauen, ich will verstehen, wie das funktioniert und will es dann besser wieder zusammenbauen, so nach dem Motto, das finde ich komisch, dass das nicht so da ist. Und diese Denke, die müssen wir eigentlich schon viel früher bei vielen Leuten verankern, dass wir ja, also diese Neugier, dieses Spielerische, dieses ich will es kaputt machen, um es besser heile zu machen, dass wir das irgendwie da reinkriegen. Und das ist natürlich eher eine Sache, die jetzt nicht irgendwie nach der Schule anfängt, sondern die fängt vor der Schule schon an.
Ich glaube, das ist auch, also ich kenne fast nur Menschen, die, jetzt, ob sie als Ethical Hacker unterwegs sind oder eben auch als Cybersecurity-Experten, die haben schon in der Jugend irgendeinen Kontaktpunkt da gehabt. Ne? Also mit Linus habe ich ja genau darüber gesprochen, was wir in der Kindheit angestellt haben. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass man das früh starten muss. Und aber was du angesprochen hast, finde ich sehr gut. Dieser Hacker-Spirit. Genau, was ist das? Neugier, ein bisschen mit Konventionen brechen. Also nicht sagen, oh, hier sind hier drei Regeln und oder ein begrenztes System und daraus entferne ich mich nicht. Sondern es gibt auch viele Ethical-Hacker, die sagen, ich bin technisch gar nicht gut. Aber ich weiß zum Beispiel, wie man in so ein Bürogebäude reinkommt. Und das hat ja was damit zu tun, neugierig zu sein, Empathie zu haben, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Natürlich auch so ein bisschen Chuzpe, ja, aber sie setzen es ja für die gute Seite ein. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, weil wenn wir das technisch betrachten, alle Devices, mit denen es wir jetzt zu tun haben oder unsere Kinder zu tun haben, die sind nun mal schon sehr anders als die Devices, mit denen wir aufgewachsen sind. Du hast über Atari erzählt, bei mir war es der C64, dann später der 286er, den meine Mutter aus der Schule gebracht hat, der war damals schon alt und dann durften wir den irgendwie mal kurz zu Hause uns mal wenigstens anschauen. Und oder aufrüsten sollte ich den, glaube ich. Deshalb kam der nach Hause. Und das war natürlich ein Schrottgerät. Der konnte nicht viel. Und ich wollte die neuesten Spiele da irgendwie draufpacken und sollte dann da Arbeitsspeicher, glaube ich, aufrüsten. Und dann hat man da tatsächlich das Ding auseinandergenommen und dann ging das nicht. Und dann war dann irgendwie Haarriss auf dem Mainboard. Und da wurde man dazu gezwungen, eigentlich sich viel tiefer damit zu beschäftigen. Und heute kriege ich ein iPad in die Hand. Und das wird mir vielleicht einmal im Jahr abstürzen. Ne? Und das System, das iOS, ist natürlich auch viel geschlossener. Klar, man kann natürlich jetzt auch sich ganz toll mit Linux austoben. Aber viele junge Menschen haben dort nicht direkt den Kontakt mit. Ne?
Ja, aber du hast halt Arduino, Raspberries und so. Du hast halt auch solche Sachen wieder, die dann doch niedrigschwelliger zugänglich sind, weil die einfach billig sind. Mhm. Also man muss nicht viel Geld in die Hand nehmen und kann damit schon irgendwie coole Sachen machen, wenigstens auf dieser Bastler-Ebene. Mhm. Aber auch selbst auf der, sagen wir mal, iPad-Lernebene gibt es ja auch irgendwie so Sandboxes für Codeentwicklung, wie ich so eine App erstelle und so. Ich erwarte ja eigentlich auch von den Leuten, dass die wenigstens so Basisgrundlagen haben. Vielleicht brauchen wir da einfach auch eine bessere Ausbildung. Also wenn man Leute fragt, das Dokument, was du jetzt gerade bearbeitet hast, wo ist das denn gespeichert? Mhm. Und das können die Leute manchmal nicht beantworten. Ja, ja. Wo ich dann denke, ja, okay, vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, das zu beantworten, aber eigentlich ist es doch gar nicht so schwer, das zu beantworten. Also wenn du jetzt ein bisschen drüber nachdenkst und das dadurch, also jetzt mal unabhängig von Effizienzsteigerung, wenn die Leute halt IT-Systeme oder Software, die angeschafft worden ist, so nutzen würden, wie das eigentlich gedacht ist und die Prozesse was einhalten, könnte man vielleicht mehr schaffen und so. Aber auch im Sinne einer ja, relevanten und auch vielleicht Compliance-Nutzung, also datenschutzrechtlich, dass man irgendwelche Sachen nicht einfach in die Cloud packt, die da nicht reingehören oder sowas, darüber nachzudenken. Das sind ja eher so konzeptionelle Themen, gar nicht mal so rein technische Themen, weil ich ja verlange ja nicht, mir ein Filesystem zu erklären.
Ja, ja.
Und wie da Nullen und Einsen irgendwie auf irgendein Speichermedium abgelegt werden, sondern ich will ja nur konzeptionell wissen, zeichne doch mal auf, wie du denkst, dass es von da nach da geht. Ich habe das oft gemacht, ich habe in einem Kinderheim jahrelang so einen Computerkurs gegeben, der hieß Hacking für Anfänger. Das fanden die Erzieherinnen gar nicht so gut, dass das halt, weil das klang gefährlich und in der Tat, dass die WLAN-Passwörter und so weiter wurden dann hinterher auch. Für mich war es ein Erfolg.
Gut, die waren halt wahrscheinlich die Leute. Bärengruppe 1, 2, 3, oder?
So ungefähr. aber das war halt irgendwie für mich ein Erfolg. Auch bei den Jugendgruppen, die dann schon selber wohnen durften, habe ich dann so ein bisschen die Beratung gemacht und werden dann natürlich, sag mal, die Leitung eher da so ein konservativen, vorsichtigen Ansatz hatten, habe ich gesagt, nee, komm, wir müssen ja jetzt möglichst viel machen und wir müssen die Leute dann eher auf der inhaltlichen Ebene schulen, dass es keine gute Idee ist, halt 24 Stunden am Tag erstens das zu nutzen und zweitens sich nur Doofmanns-Inhalte anzugucken halt. Ne? Das können wir eh nicht verhindern, das machen die dann auf eine andere Art und Weise. Ja, aber das ist wirklich ein gutes Thema. Also ich glaube, so diese grundsätzliche, also den Leuten die Angst zu nehmen, den Leuten zu sagen, es ist nicht Harry Potter, der da in deinem iPhone sitzt, der das macht, sondern da haben sich Leute was überlegt, das Ingenieursdienst, Ingenieursleistungen, die dahinter stecken, und zwar in dem und dem, hab da mindestens Respekt vor, aber guck auch, glaub nicht alles, was da passiert. Ne? Also es kann auch sein, dass es von Menschen gemacht ist, da Fehler gemacht worden sind, gerade was Software angeht, und deshalb, und jetzt KI, da muss man das sowieso nochmal extra trainieren.
Ja, ich meine, du hast das sogar angesprochen, ne? Vertrau dem Ding nicht, aber vertraue jetzt auch keinem Medium mehr oder einem vom Medium, Medienformat, das du vielleicht vor 10 Jahren noch als sicher oder als trustworthy gesehen hast, nämlich zum Beispiel eine kleine Videoaufnahme oder einen Videocall. Das wird sich nämlich sehr schnell jetzt verändern. Und ich glaube, also am Ende, weil es gibt auch viele andere Themen, du hast eins jetzt angesprochen, ne? Verbringen nicht 24 Stunden am Handy konsumierend. Da wissen wir aus der Hirnforschung ganz viel, dass das nun mal unser Belohnungssystem anspielt und dementsprechend uns dort dann sehr schwer wieder rauslässt. Aber das sind alles so Themen, wo man sagt, okay, da muss man sich mit einer Materie beschäftigen, die nichts mit dem Alltag zu tun hat, sondern man muss etwas tiefer reingehen. Und Neugier ist für mich da immer der Treiber. Kritisches Denken ist untrennbar mit Neugier verknüpft, weil man eben dann sagt, okay, warum funktioniert das so? Warum ist denn diese Regel hier so? Warum muss das denn eigentlich so sein? Und das ist der erste Schlüssel für mich persönlich immer, um sich etwas tiefer reinzuarbeiten. Und wie wir auch sehen, tatsächlich bei Social Engineering, ein enormer Schutzfaktor ist. Ne? Also there is no free lunch. Wenn du irgendwas bekommst, was zu gut, um wahr zu sein ist, ja, dann sollte man vielleicht kurz erstmal innehalten. Und das hilft einem in allen möglichen Angriffsszenarien, wie auch in klassischen Betrugsfällen natürlich extrem gut. Ne?
Aber das ist ja natürlich auch eigentlich die frohe Botschaft, selbst bei aller KI und so weiter, du der Mensch, du bist die Human Firewall, du bist der Wichtige, du bist der Entscheider, du musst das entscheiden. Deswegen hast du diese Verantwortung, aber du hast halt eben auch die Möglichkeit, das zu entscheiden.
Ja. Thomas, du weißt, du hast es wahrscheinlich gerade gespürt, du hast das perfekte Schlusswort gebracht. Ich füge vielleicht nur ganz kurz an, natürlich diese Verantwortung darf nicht schwer auf den Schultern lasten, sondern wir sind als Sicherheitsexperten auch gefragt und als Professionals, die Systeme so zu gestalten, dass nicht alles dann irgendwie gefühlt auf den Endanwendern liegt, aber auch im Privatleben, und davon können wir uns nicht losmachen, werden wir eben auch angegriffen, werden wir auch versuchen Menschen uns zu betrügen. Und da ist eben kritisches Denken absoluter Schutzfaktor. Du hast es gesagt, die Human Firewall im besten positiven Sinne. Thomas, ich danke dir sehr für ein sehr kurzweiliges und ich glaube auch trotzdem ein sehr langes Gespräch. Wir sind am Ende der Zeit.
Wir haben so viele Themen noch gar nicht besprochen, halt, aber es geht immer so schnell vorbei. Ja.
Das ist leider so, aber es hat mir großen Spaß gemacht und ich habe wieder sehr viel gelernt.
Mir auch.
Und ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du heute unser Gast warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Und damit sage ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und dafür freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und uns auch einen kleinen Review hinterlasst. Und damit bis zum nächsten Mal.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.